Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist eine neue Ausgabe Run Racing, der Motorsport-Podcast. Es ist wie immer gefühlt schon Mitte der Woche, gefühlt schon wieder vor dem nächsten Rennwochenende der DTM. Aber wir sprechen erstmal über das vergangene Motorsport-Wochenende, wie immer, mit Timo Scheider und Eddie Mielke. Moin, Jungs.
Moin, Servus. Matthias.
Wie geht's euch denn?
Tja, wie es mir so geht nach einem Wochenende, an dem ich nicht mit euch zusammen war. Also, ich habe euch schwer vermisst, muss ich euch sagen. Also, nichts gegen Martin Tomczyk, nichts gegen Andrea Kaiser, nichts gegen die Kollegen, aber irgendwie gehören wir doch zusammen und nicht immer nur mit blöder Videokonferenzschalte.
Das hört sich aber schön an, da habe ich ja fast ein bisschen Gänsehaut. Dankeschön, Eddie, aber für mich war es auch interessant, muss ich sagen, weil ich saß seit vielen Wochen zum ersten Mal wirklich zu Hause am Wochenende und ich habe zum ersten Mal DTM mit euch in Sat 1 gesehen. Das ist für mich auch meine Weltpremiere gewesen. Also man mag es glauben oder nicht, ich habe bis heute nie ein Rennen Relive angeschaut. Entweder war ich live dabei, aber in Wiederholung nie. Aber jetzt zum ersten Mal meine Premiere live am Fernsehen in Sat 1. Geil, ja, muss ich sagen.
Wie war's denn?
Geile Sendung. Ja, also plötzlich, man bekommt einen ganz anderen Blickwinkel, weil plötzlich kann man nicht mehr das kommentieren, was man sieht, was Eddie und ich ja immer dann machen müssen in der Situation. Und es sind dann immer so Momente, wo ich dann was sehe, dann denke, ah, hat der Eddie es gesehen, kommentiert das, aber der Eddie ist natürlich ein Fuchs mit dem Martin zusammen. Die haben ja dann doch auch wieder alles gesehen, wie es ja auch gewohnt ist. Aber ich sag dir, zu Hause sitzen ist echt komisch, auch wenn es irgendwie Spaß gemacht hat.
Ganz spannend, der Kollege Martin Tomczyk hat im Studio, wir haben da noch ein bisschen über alles gesprochen, der hat mir dann erzählt, dass er jetzt seit neuestem, seitdem er Experte bei uns ist, also, ne, also seit der Run-Racing-Zeit, dass er ganz anders Fernsehen guckt, dass er ganz anders Sportsendungen guckt als vorher, weil er da ein ganz anderes Auge drauf hat. Ne? Der kriegt dann auch die eine oder andere Kritiksitzung mit und der hat sein Fernsehguckverhalten in Sachen Sportsendungen komplett geändert. Ja, die Erfahrung hast du jetzt wenigstens auch mal gemacht, ist doch auch was.
Ich habe gesehen, Timo, du warst im Keller, ne, und hast irgendwie auf deinem Ergometer zuerst die DTM geguckt oder auf deiner Rolle, Rennradrolle irgendwie, hast geschwitzt, sah richtig geil aus. Und
ja, also ich bin tatsächlich, also DTM habe ich auf dem Sofa geschaut. Okay. Und dann, als es nicht mehr ganz so spannend, okay, und nicht mehr so wichtig für mich war, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und den Rest der Formel 1 angeschaut und MotoGP gegoogelt, sozusagen. So war mein Wochenende vorm Fernseher. Oh,
diese Überschneidungen gehen mir so auf den Zeiger, Leute, kann ich euch sagen, weil wie gerne, ja. Ich habe mir nämlich gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin, ich habe mir tatsächlich MotoGP dann erstmal noch angeguckt. Ist ja logisch. Mann, hätte ich das gerne kommentiert. Hätte ich auch gemacht, wenn es nicht diese Überschneidung gäbe. Das nervt echt, das muss bald aufhören.
Ja, ich meine, das ist Corona-bedingt, ne? Für die Fans tut es mir vor allem leid. Es tut mir auch für unsere Einschaltquoten leid. Die sind natürlich dann an so einem Wochenende, wo die Formel 1 parallel zu uns am Nürburgring fährt, auch noch am Nürburgring, natürlich dann auch entsprechend deutlich geringer. Klar, da wissen die Leute auch nicht so richtig, was sie dann gucken sollen. Und die Hardcore-Fans der einzelnen Rennserien sind natürlich dann bei ihrer Rennserie. Aber die, die du als Motorsportbegeisterte einfach sonst mit einsammeln könntest, für eine DTM zum Beispiel, die sind natürlich dann doch eher auch bei der Formel 1. Also das muss ich sagen, das fand ich auch, oder finde ich auch echt beschissen, aber es ist nun mal Corona-bedingt, es ist diese Zeit und wir hoffen einfach, dass diese Zeit irgendwann dann auch mal wieder vorbei ist.
Ich kann dir sagen, ich kenne tatsächlich Leute, die haben, weil Formel 1 fing um 12.30 Uhr an die Übertragung bei den RTL-Kollegen, dann wir um 13 Uhr und MotoGP fing viel früher an. Aber die haben extra, um der Formel 1 auszuweichen, mit der MotoGP den Rennstart in Le Mans auf 13 Uhr gelegt. Und ich kenne wirklich eine Menge Leute, also mindestens 7, 8, 9 Leute, die gestern ein großes Problem hatten. Und die hatten dann 2 Fernseher laufen, einen mit Formel 1, einen mit MotoGP und wahrscheinlich uns dann noch auf ran.de auf dem Laptop mit der DTM. Also das sind schon kuriose Geschichten.
Also ähnlich ging es mir ja auch. Und ich muss euch noch sagen, ich habe ja noch, WTCR lief auch noch. WTCR hat gestern 3 Läufe gefahren. Und da ja mein Team All Inkle Racing da 4 Werkshonda einsetzt, habe ich natürlich auch da ein Auge gehabt. Meine Frau hat mich gefragt, sag mal, hast du eigentlich noch einen Schaden jetzt? Das ganze Wochen läuft in jedem Fernseher. In der Küche läuft ein Fernseher, im Wohnzimmer läuft ein Fernseher, das iPad läuft und das Handy läuft im Stream. Also wie du gerade sagst, Eddie, es war schon ein bisschen bekloppt, aber wenn man Motorsport Viren hat, dann ist das halt einfach
so. Ja, aber wenn man mit euch dann montags einen Podcast aufnimmt und informiert sein will über alles und dann sonntags abends nach Hause kommt, glücklich nach der allerersten ran.de Studiosendung, die wir hatten, war ja auch einiges neu, weil nur Matthias war ja in Belgien, dann guckt man sich trotzdem noch irgendwie alles an, auch wenn man das ein oder andere dann überspringt und nicht alles unbedingt in den Vorberichten sich anguckt. Aber meine Güte, da war eine Menge los im Motorsport, ne?
Ja, total. Aber ich kann dir sagen, das war ja für uns, das war ja für uns alle sowieso neu, ne? Wir können ja auch mal mit der DTM anfangen. Ich meine, das ist ja das, was uns alle drei irgendwie am meisten auch eint und am meisten auch beschäftigt, zumindest beruflich beschäftigt. Es ist natürlich für uns echt auch eine ganz skurrile Situation gewesen. Wir sind nach Belgien gekommen. Das erste, was ich hatte, war irgendwie so ein Wattestäbchen in der Nase. Das ging eben alles doch irgendwie ratzifatzi und doch ziemlich, ziemlich heftig in der Orga am Anfang irgendwie zu und dann ging irgendwie doch alles ganz entspannt und wir durften auf die Rennstrecke und es war wie immer Maskenpflicht, aber ich kann euch eins sagen, es war halt kaum einer da. Also das war eine so komische Atmosphäre dort, weil einfach es selbst zu Corona-Zeiten ja doch relativ viele Menschen immer noch unterwegs waren, die Fans haben gefehlt, aber jetzt waren kaum mehr Menschen, kaum mehr Journalisten, kaum mehr Kollegen, die Fahrerteams, also die einzelnen Mannschaften waren völlig runtergedampft, die Pressekollegen von Audi und von BMW waren nicht mit dabei, es waren ganz, ganz wenige Leute insgesamt und du musstest sogar eine Kaffeemaschine suchen, gut, das ist ein Luxusproblem, aber es ist einfach, wir waren zu dritt, also Lisa Hofmann, Kai Salzmann und ich, das war's, das war Sat.1 und wir haben da zu dritt irgendwie gestanden in unserem Büroraum und haben gesagt, ey Leute, was machen wir, also coole schlagkräftige Truppe hier. Wir haben dann natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten das getan, was wir taten. Aber wir hatten noch nicht mal einen Kameramann. Kai Salzmann war unser Kameramann.
Das muss man sich mal reinziehen. Ich habe ihn live on air als Ballhaus der DTM getauft, weil ich wusste das gar nicht, dass der Kai diese Talente hatte. Auf der anderen Seite hätte er das nie gemacht, wenn er nicht volles Selbstvertrauen gehabt hätte und gewusst hätte, dass er das kann. Aber
wir haben überlegt zu tauschen. Wir haben überlegt zu tauschen. Einmal wild durchzutauschen.
Na, um Gottes Willen, lieber nicht. Bleib du mal vor der Kamera. Das ist, glaube ich, ganz gut so.
Aber Kamera für alle.
Mal eben, Timo, du wärst ja eigentlich auch Rennen gefahren, ne? Das ist abgesagt worden. Matthias, lass uns das mal für die Zuhörer anders aufdröseln. Ab wann wusstest du denn eigentlich, dass du nach Belgien fährst?
Also ich?
Ja.
Oder Timo?
Nee, du. Na, Timo war ja zu Hause am Sofa.
Nee, Timo, das hab ich eh nicht ganz verstanden, warum Timo zu Hause am Sofa war, aber weil eben dein Rennen abgesagt worden ist, ja?
Genau, wir wären eigentlich mit der Rallycross-WM in Portugal gewesen. Das ist eben abgesagt worden. Ja, deswegen bin ich dann auch nicht in Belgien geplant gewesen eigentlich. Aber wir hatten ja noch eine Situation, dass unser zweiter Experte, der Martin, ja in Amerika war. Und da gab es noch Fragezeichen mit Corona, Quarantäne etc. pp. Ob da irgendwelche Fragen aufkommen. Aber hat dann Gott sei Dank ja alles funktioniert. Und somit konnte ich tatsächlich auf dem Sofa.
Ja, weißt du warum? Weil Martin in 7 Tagen 6 Corona-Tests gemacht hat.
Ja, genau.
Stell dir das vor, Matthias, Wattestäbchen in 6 Tagen 7 Mal rein.
Ja, ich hab noch 4 Mal schlafen, dann habe ich wieder ein Wattestäbchen in der Nase. aber Eddie, um deine Frage zu beantworten, Anfang der Woche bin ich angerufen worden und gefragt worden, kannst du dir vorstellen, nach Belgien zu gehen? Und ich habe gesagt, ja klar, kann ich. Und zwar, weil ich einfach, ich bin halt da an der Stelle immer gerne vorne mit dabei. Ich habe auch keine Angst vor dieser ganzen Thematik. Ich respektiere dieses Thema natürlich. Habe ja auch während der Corona-Zeit eine Corona-Sondersendung gemacht und da die ganze Zeit darüber ja auch berichtet und alle Politiker irgendwie zu Gast gehabt. Insofern, ich habe da keinen Schiss vor, ich habe da keine Angst vor. Ich hatte jetzt auch kein großes Problem mit dieser Quarantäne-Geschichte, zumal wir ja auch in Deutschland gewohnt haben und immer nach Belgien reingefahren sind und reglementtechnisch wir eben unter 48 Stunden damit in Belgien waren. Es hat aber auch niemand mich kontrolliert. Es gab es war nichts. Ich bin halt einfach wie immer mit dem Auto dahin gefahren und bin weggefahren.
Punkt. Ja, werden auch genügend Idioten dann so machen, die wissen, dass nicht kontrolliert wird und die werden dann unter Missachtung sämtlicher Vorschriften, sämtlicher Regeln sowas häufiger tun, befürchte ich leider. Weil ich kann euch sagen, und deswegen habe ich das gefragt, weil das war ja auch für uns in der Vorbereitung der Sendung eine komplette Unwägbarkeit. Auf einmal war dann eine Reisewarnung für Belgien draußen. So, und dann ging es ja weiter. Ich weiß noch, unsere Schalte letzte Woche Montag, da war eigentlich noch alles klar, dass ich problemlos hätte nach München fliegen können. Auf einmal dann, Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, Bremen über 50, Bremen Risikogebiet. So, ich ans Telefon, rumtelefoniert. Naja, den Corona-Test, den ich am schnellsten in Bremen gekriegt hätte. Ne? Und meine Frau arbeitet im Krankenhaus. Ich kenne ein paar Ärzte. Aber das Problem sind die Labore. Also das schnellste Ergebnis hätte ich Samstagabend um 20 Uhr gehabt, um nach München zu dürfen. Ich dann immer noch gedacht, naja, alles nicht so wild. Aber sicherheitshalber habe ich dann Dennis Rostek angerufen, den Manager von René Rast und Sheldon van der Linde. Und der hat mich an einen Arzt in Minden vermittelt. Mittwochmorgen um 8 habe ich dann einen Corona-Test gehabt. Das Ergebnis, das Negative, hatte ich am Donnerstag um 18 Uhr. Und ich habe dann immer noch gedacht, okay, jetzt hast du einen negativen Corona-Test. Fragt dich wahrscheinlich sowieso keiner nach. Aber jetzt kommt's und das wollte ich euch erzählen. Ich komme in München an, check im Hotel ein. Herr Mieke, Sie kommen doch aus Bremen, oder? Ich sage, ja, ich komme aus Bremen. Haben Sie denn einen negativen Corona-Test dabei? Gott sei Dank hatte ich den negativen Corona-Test. So, dann geht's weiter. Ich treffe mich mit Veronika Mittermüller, unserer Chefin, ne, die wir immer auf dem Ohr haben, vor dem Sat1 Pro7 Gelände. Ja, da hatten wir dann erstmal noch einen richtigen Tanz mit der Betriebsaufsicht, weil nämlich die Argumentationslinie entstand, ich könne mich ja auch auf dem Weg vom Bremen, Risikogebiet, nach München im Flieger, ne, also morgens um 6 ging der Flieger, infiziert haben. Da musste ich dann trotz negativem Corona-Test noch ein bisschen diskutieren. Unglaublich, was man alles so erlebt. Jetzt bin ich vorbereitet. Mittwochmorgen gehe ich hier in Bremen zum Arzt, habe das Ergebnis dann Freitagmorgen. Und auf jeden Fall werde ich aus dem Risikogebiet Bremen in den nächsten Wochen nirgendwo hinfahren. Noch nicht mal nach Pusemuckel ohne negativen Corona-Test.
Aber ich muss da mal reingerätschen. Ich glaube, Matthias, du hast vielleicht die Gruppe, unsere Sat1-Gruppe, wo wir alle kommunizieren, ja auch mitbekommen. So entspannt war unser Kollege Mielke nicht in der Zeit, wo das mit dem Test nicht klar war. Also ich kann sagen, da hat einer 85 Nachrichten geschrieben, scheiße, ich komme nicht weg, wo soll ich hin? Na, ich komme nicht. Und also ganz so cool warst du nicht.
Also ich war kurz davor, die Gruppe auf stumm zu schalten, weil ich gedacht habe, ich kann das Geheule von dem Mielke nicht mehr hören.
Ja, ist ja auch richtig so, habt ihr ja auch recht, aber ihr wisst, wie gerne ich kommentiere. Und das glaubt stimmt, mir, das ja. dass wenn ich diesen einen Anruf, ne, zufälligerweise mit Dennis Rostek nicht gehabt hätte, dann wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich irgendwie in Minden durch die Vermittlung von Dennis Rostek einen schnelleren Test kriege als in Bremen. Ne, sondern ich hätte mich mit den Begebenheiten abgefunden, nur dann wäre das Samstagsrennen schon vorbei gewesen. Und ihr wisst ja, wie gerne ich kommentiere. Und das war spitz auf Knopf.
Also, für alle, die jetzt noch zuhören, herzlichen Glückwunsch nach 11 Minuten 50, die wir noch keine Sekunde über Motorsport gesprochen haben. Aber trotzdem, du hast natürlich
recht. Jetzt fangen wir an.
Ja, jetzt fangen wir an. Du hast natürlich recht, ab und zu mal die Insights zu erzählen, ist ganz cool. Wie gesagt, Grüße an alle, an unser ganzes Team, die uns ja auch immer wieder hören. Das war echt ein spannendes Wochenende für alle und wir haben es alle cool hingekriegt. So, DTM, ich fange mal an. Robin Freins, ich habe es immer wieder gesagt, mein Meisterschaftsfavorit Nummer 1. Puh, die Argumentationskette wird nach diesem Wochenende etwas schwerer.
Schön, dass ich schon wieder dazwischen grätsche. Erinnerst du dich noch dran, was ich letzte Woche gesagt habe zu dir?
Du hast gesagt,
mit deinem Meisterschaftstipp rumkommst. Ja, also mit dem Tipp von letzten Montag hast du ja auch keine Ahnung. Das hat ja das Wochenende wohl bewiesen. Weil ich habe gesagt, es wird ein Hitchcock-Finale geben. So, und was haben wir jetzt? Dein Typ war in der Leitplanke mit gebrochener Aufhängung, hat noch für Safety Car für seinen Teamkollegen gesorgt. Ja,
können wir gleich erzählen.
Also,
Ich wollte dir einfach vorschlagen, wir beide verlassen diesen Podcast und geben Eddie jetzt die nächsten 40 Minuten. Ja, der soll einfach erzählen, was er will. Du hast gesagt, René Rast wird auf keinen Fall mehr eingreifen. Ich habe gesagt, Robin Freins, absoluter Meisterschaftsfavorit. Ich glaube, wir können gehen.
Und ich habe gesagt, René Rast gewinnt beide Rennen und wir haben ein Hitchcock-Finale in Hockenheim. Wollen wir doch nur noch mal kurz festhalten.
Hast du das wirklich gesagt? Ach, so ein Scheiß, das kann doch nicht sein. Ist doch wieder gelogen.
So hat er gesagt. Scheiße, ne? Wer rechnet denn bitte damit? Und da, Timo, da würde ich gerne mal von dir eine Einschätzung haben. Robin Freins kommt in Runde 10. Als einer, der wirklich in Schlagdistanz ist. Hat schon in beiden Qualifyings so ein bisschen Probleme gehabt. Wir haben ja gedacht, irgendwie Zoll, da seine Lieblingsstrecke ist, direkt an der Heimat, das liegt ihm. Neuer Asphalt, sehr viel mehr Grip. Aber es war eben feucht, es war nass, es war nur 8 Grad. Asphalttemperatur dann bei, ich glaube, Qualifying 12, 13 Grad, mehr war es nicht. Und so, dann hat er tatsächlich im ersten Qualifying am Samstag Probleme gehabt und im zweiten dann so richtig am Sonntag, ist er dann nur als, ich glaube, Achter gestartet und kommt dann in Runde 10 rein, holt sich frische Reifen, kriegt also versucht mit einem frühen Stopp, klar, Taktik, entsprechend früh stoppen, um dann hinten raus die Zeit zu haben, möglichst lange schnell fahren zu können. Und das fand ich so abgefahren, weil ein Robin Freins mit dieser Erfahrung steht hinterher im Interview und sagt, nee, fuck, es war mein Fahrfehler. Also, das sah ja in der Onboard so aus, als ob irgendwie die Lenkung kaputt ist oder irgendwas. Aber dieser Reifen hat einfach null Grip gehabt. Also ein frischer Reifen, dass der so gar keinen Grip hat.
Ja, hat er auch nicht. Also das ist ich kann das gar nicht erklären für jemanden, der das noch nie erlebt hat. Ein kalter Reifen bei den Temperaturen, die in Zolder waren, wenn der neu aufs Auto kommt, null Temperatur hat und keinen Kilometer gelaufen hat, das ist gefühlt wirklich, wie wenn man mit einem Turnschuh erstmal auf Eis geht. Das ist unfassbar, wie wenig Grip das Ding hat. Aber der hat natürlich gepusht, der weiß und der wusste, er muss nach vorne mit allem, was geht. Das heißt, das Bild sah unglaublich bekloppt aus. Also es sah wirklich so aus, als ob er irgendwie aufs Display geguckt hätte und einfach stockvoll geradeaus in die Wand gefahren ist. Aber tatsächlich tatsächlich, der hat gelenkt und das Ding lenkt tatsächlich so sensibel nicht eben in dem Moment, dass es da zu der Kollision kam. Ist natürlich super peinlich, super scheiß Zeitpunkt in Sachen Meisterschaft, weil er war ja in den freien Trainings zumindest auch der Maßstab. Da war der Robin Freins der, den man für das Wochenende als Sieger auf der Uhr haben musste. Ja. Und dann kommt zweimal Samstag wie auch Sonntag nasses, feuchtes, abtrockendes Regenzeittraining oder feuchtes Zeittraining und beide Abt-Autos funktionieren beides mal nicht. Ist einfach so. Also nicht so gut, wie es aus der letzten Zeit in der Saison gesehen haben. Die Dominatoren im Qualifying waren plötzlich nur noch die letzte Kraft bei Audi. Und das war natürlich eine krasse Überraschung und natürlich zum undenkbar ungünstigsten Zeitpunkt.
Aber woran liegt denn das? Aber woran kann denn das liegen? Also ich meine, die dominieren alles weg. Ich habe das ja Nico Müller auch gefragt. Wo ist denn der dominante Nico Müller, den wir in den ersten 10 Saisonrennen erlebt haben?
Ja, also wenn ich jetzt das Qualifying anschaue, dann war ja bei Robin wie auch bei Nico nicht wirklich die Top-Performance da, im Qualifying definitiv nicht. Freins war im freien Training noch da, aber da die beiden Autos so dicht beieinander waren, im Zeittraining eben auch so schlecht dicht beieinander waren, muss es wirklich an einem Setup-Fenster gelegen haben, was mit diesen feuchten Bedingungen den Reifen nicht 100% zum Arbeiten gebracht hat. Er war einfach dann nicht im letzten Müh des Grips, den man braucht im Luftdruck- und Temperaturfenster. Und dann stehst du vielleicht einfach da hinten. Und genau das Gegenteil ist passiert bei René Rast. Der hat zweimal ein sehr gutes Qualifying abgeliefert. Sonntags waren die beiden BMWs mit Glock und Van der Linde da etwas besser. Aber das war auch dann so ein bisschen Lotterie. Wer wann über die Linie nochmal gefahren ist, weil es sehr abtrocknend war. Da war samstags unfassbar gutes Timing von Rast. Das war Samstag ganz schlecht bei Müller. Das haben die sonntags besser gemacht, aber trotzdem nicht schnell genug gewesen. Ja? Und das ist natürlich jetzt eine Hausaufgabe für nächstes Wochenende, weil jetzt kommen die dahin, wo ein Rast mit großer, breiter Brust hingeht. Der hat entspannt mal am Samstag mit 18 Sekunden Vorsprung gewonnen und am Sonntag auch nochmal mit, wie viel waren es? Ich weiß es nicht mehr. Eddie, du weißt es vielleicht noch, 7, 8 Sekunden?
Ja, oder sowas? Auf jeden Fall locker 7, 8 Sekunden.
Ja, sowas. Und der ist jetzt erstmal etwas beruhigter. Der hat 33 Punkte aufgeholt. Das ist pervers. Von 43 Rückstand auf 10. Ja, und dann spielt das Glück eben auch noch quasi Vollgas in die Hände. Die beiden Top-Favoriten eliminieren sich quasi fast selber. Freins fährt in die Wand, löst ein Safety-Car aus, über das sich Müller, können wir gleich diskutieren, unglaublich aufregt, weil es da wohl ein Gentleman Agreement gab, diese Safety-Car-Phasen nicht zu machen, solange die Boxenstopps nicht für alle quasi abgearbeitet wurden. Aber dadurch war möglich, diese 33 Punkte aufzuholen für René Rast. Und jetzt haben wir eine Meisterschaftssituation, die ist par excellence. Wir wünschen sie uns natürlich so. Ärgert mich zwar, dass der Eddie recht hatte mit seinem Tipp, aber macht ja nichts. Es ist ja geil für uns zum Zuschauen, geil zum Kommentieren. Und ich freue mich, ja, weil jetzt haben wir einen richtigen Dreikampf. Jetzt müssen wir nicht schönreden, jetzt haben wir.
Ich sage euch noch was dazu, was ich glaube, im Falle Robin Freins. Der war ja im ersten Qualifying Dritter. Also das war noch okay. Obwohl da schon zu sehen war, so eine aber richtig optimale Runde.
Ist der Qualifying-König.
Die Qualifying-Maschine. Der war ja, bis genau. Samstagabend, eben auch mit dem Qualifying am Samstag, in jedem Qualifying in den Punkten. Mit 5 Pole Positions insgesamt. So, und wenn du dich erinnerst, Timo, was er dann am Sonntag versucht hat, der war auf seiner einen schnellen Runde zweimal im Kiesbett und die andere haben sie ihm gestrichen, weil er die Track Limits verletzt hat. Also, was ich glaube, Robin Freins wollte einen Sieg, im Idealfall 2 Siege, auf seiner Heimstrecke. Denn da fing sein Rennfahrertraum an. Da war er bei der Belka-Serie, als er 6 war, mit irgendeinem aus seiner Verwandtschaft, hat an der Strecke gestanden und beschlossen, ich will Rennfahrer werden. Und er hat den Müller die ganze Saison schon genervt. Lass uns mal nach Zolder kommen, lass uns mal nach Zolder kommen. Liebe ich. Ich glaube, dass die mentale Komponente da reingespielt hat, weil sonst wären Robin Freins diese Fehler im Qualifying nicht unterlaufen. Und der im Rennen dann schon gar nicht.
Tja, das sind die Zipper. Ja, also ist schwierig zu beurteilen. Ne? Also Fakt ist, er war im freien Training da, wo man ihn erwartet hat. Er war das Maß der Dinge. Und dann unter schwierigen Streckenbedingungen. Ich meine, es ist wirklich halb nass, halb trocken gewesen teilweise. Und ja klar, der Fehler im Rennen aus der Boxengasse war eine Katastrophe dann am Sonntag. Aber das sind natürlich so Dinge, die kommen, klar, da kommt Druck dazu, da kommt die Erwartungshaltung dazu, da kommt das Heimrennen dazu. Aber Müller hat genauso wenig performt,
das ist genau der
weniger
Punkt.
Fehler vielleicht gemacht.
Genau der Punkt.
Und das ist genau das, was ich sagen möchte, dass beide Autos nicht so konkurrenzfähig waren, wie sie die letzte Zeit waren. Und das ist eigentlich die größere Überraschung. Und ob es dafür eine Antwort gibt, ich glaube, da kann man den Nico oder den Robin fragen und auch den Thomas Biermeier, der hat keine Antwort.
Habe ich gemacht. Also erstmal bin ich, Eddie, da nicht deiner Meinung, weil ich auch glaube, dass Robin Freins natürlich ein echt abgezockter Rennfahrer ist und der hat diese mentale Komponente im Sinne von, ich bin jetzt aufgeregt, ich bin nervös, ich bin irgendwie ganz besonders unter Druck, weil zu Hause und jetzt die Meisterschaft auf der Zielgeraden Klar wird das irgendwo ein bisschen mit reinspielen, aber dass er dann so eine Leistung irgendwie abruft, das glaube ich eher nicht. Ich bin eher auch, obwohl er natürlich die Fehler gemacht hat, klar, Kiesbett plus Track Limits, aber ich bin da auch eher bei Timo, irgendwie die Abt-Performance war nicht die Performance, die wir in den letzten Rennen und vor allem zu Beginn der Saison gesehen haben oder ich sag mal in den ersten zwei Dritteln der Saison. Da habe ich auch Thomas Bielmeier gefragt. Da habe ich gefragt, was ist los bei euch? Und da hat er gesagt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber heute schlagen wir zurück. Das war vor dem Sonntagsqualifying.
Ja, das Gegenteil haben sie aber dann gemacht. Bleiben wir mal beim Thema. Bleiben wir mal beim Thema Abt. Ich gebe euch da ja recht, beiden. Die Abt-Performance stimmt an diesem Wochenende nicht. Und die stimmte vor allen Dingen in einem Moment nicht. Wenn dann der Freins schon in die Leitplanke knallt, da muss sofort Box, 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 Box kommen, genau, für Nico Müller.
Das kam, war der Fail aber des Wochenendes. Nicht.
Und von daher kann man da eine schöne, so sehr wie sie gelobt haben, wir haben ja diesen tollen Film gehabt von Tobi Schimon, der in Kempten im Allgäu war und den Fitnesscoach und so besucht hat. Und wir haben ja wirklich versucht zu ergründen, warum die, weil das kommt ja auch noch dazu, die sind am Sonntag Teammeister geworden. Ja, aber ich glaube, nach dem Rennverlauf, einer auf neun, der andere in der Leitplanke, zu feiern, gab es da nichts.
Nee, definitiv nicht. Und da muss ich dir recht geben. Für mich war das der Fail des Wochenendes, weil auch die Argumentation danach, dass man einen sauren Nico Müller über die Entscheidung Safety Car gesehen hat, der auch mit dem Renndirektor Herrn Stoppe diskutiert hat und sehr, sehr wütend über dieses Gentleman Agreement, was es offiziell ja gar nicht gibt, diskutiert hat, warum er Safety Car geschickt hat, obwohl man sich ja vorher geeinigt hat untereinander, dass man sowas eben nicht macht. Da ist erst der zweite Fehler passiert. Für mich ist der zweite Fehler, wenn es überhaupt ein Fehler ist, also das ist ja erklärbar mittlerweile, weil die Erklärung von Stoppe und Co. ist ja, das Auto von Freins hat Feuer gefangen, deswegen gab es keine Variante, länger zu warten und dann abzuwarten, dass wirklich alle den Stopp gemacht hatten. Ist eine Enttäuschung für Nico und ist mit Sicherheit nicht gut, weil am Nürburgring wurde so eine Situation anders gehandelt, aber bei den Umständen in Zolder war das halt einfach so. Und der Fehler Nummer eins ist das, was du gerade gesagt hast, Eddie. Die haben einfach zu spät reagiert, den Nico reinzuholen, weil davor war ein René Rast, der war auch in der Box. Ja, der hat es ja auch geschafft.
Rockenfeller auch.
Rockenfeller.
Ne? Also, wenn, ja, und der fährt vor dem. Wenn da zwei reinfahren, ja, dann muss ich doch schon allein, um zu reagieren. Na, wenn du einen geilen, genau, Aufschlag beim Tennis machst, dann versuche ich doch irgendwie einen Schlag zurückzukriegen, der dich in Schwierigkeiten bringt. Also wenn, ja, die beiden reinfahren, genau, die vorne liegen, Rast und Rockenfeller, dann muss ich den Müller reinholen. Eine andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht.
Und soll ich mal was sagen?
Ganz genau.
Soll ich mal was sagen? Ich weiß nicht, ob das auf den Fernsehbildern rübergekommen ist, aber ich hatte dann nach dem Rennen noch mal ein kurzes Gespräch mit Thomas, der kam dann, also Thomas Biermeier. Und ich sag, dann brauchst du mich noch? Und ich sag, du, weiß ich gar nicht. Lass uns gleich mal gucken, dass wir in 3 Minuten noch ein Interview vielleicht kurz machen. Ich würde das gerne machen, einfach, wir nehmen es mit und ob es dann in die Sendung reinkommt oder nicht, weiß ich nicht. Würde ich aber gerne gleich da hinten mit dir machen. Da sagt er, du, ganz ehrlich, ich habe jetzt echt keinen Bock. Also ist es okay, ich will jetzt einfach gehen. Es war ganz freundlich, ja. Aber ich kann das verstehen, weil die sind ja an diesem Wochenende sind die ja Teammeister geworden. Also das ist ja das Allerverrückteste. Also die Abt-Mannschaft wird am schlechtesten Wochenende mit Abstand dieser Saison werden sie
unfassbar,
Teammeister. Ja. Und da hat keiner gefeiert. Da war kein Sekt, da war kein Champagner, da war kein, irgendeiner liegt sich in den Armen. Das war denen völlig Wurst. Weil natürlich sie in Sachen Meisterschaft, auch wenn Nico Müller noch führt, noch, ich sag ganz bewusst noch, wenn das so weitergeht, und wir haben in den letzten Jahren immer, gerade zum Saisonende, immer einen starken René Rast gesehen, seit er in der DTM ist, ist er gerade zum Ende der Saison gefühlt immer stärker geworden. Also, Nachtigall, ihr könnt jetzt rapsen, sagt man ja so, ne?
Also ich habe ja auch vernommen mit Überraschung und ist mir erstmal wieder bewusst geworden, wer der letzte Abt-DTM-Champion war.
Sag mal, wer sitzt oben rechts hier auf meinem Handy.
Wer denn? Du, ne? Das könnt ihr beantworten.
Der Couch-Potato, der Couch-Potato des Wochenendes, ja, war der letzte Abt-Champion.
Ja. Timo Scheider. Ja, danke.
Das ist TS.
Ich habe das echt mit Überraschung festgestellt. Also nicht wegen Eigenbeweihräucherung, aber da muss man sagen, krank, das ist echt schon super lange her. Ist echt heftig, wie lang es her ist für die Äbte, hätte ich nicht so wahrgenommen. Aber eins sind die gewohnt, weil meine Meisterschaft 2008 und 2009 war auch immer so, wir haben geführt, alles war safe, beim vorletzten Rennen nur noch mitrollen, damit wir beim letzten Rennen eigentlich schon feiern können. Und es ist immer was schief gegangen. Aber wenn die eins haben, dann haben die Eier und haben dann auch den Mut, dann am Ende, wenn es drum geht, dann auch wirklich durchzuziehen. Und das, glaube ich, könnte eine Stärke von der Kombination Abt mit Nico Müller und Freins sein, weil die kennen so eine Situation. Klar, es ist lange her und man weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber Fakt ist, es war bei meinen beiden Meisterschaften so, dass wir da beim vorletzten Rennen fast weggeschmissen hätten, weil Fehlentscheidung mit Reifen, Boxenstopp versemmelt und. und dann aber beim letzten Rennen dann doch gewonnen. Also das wünsche ich den Ebden jetzt einfach mal aus Bauchgefühl her, weil sie hätten es dieses Jahr eigentlich verdient, sei denn, sie machen so weiter wie jetzt gerade, dann vielleicht eher nicht. Aber ich glaube, wir haben noch ein geiles Finale jetzt vor uns, weil anhand der Punkten kann das gar nicht anders sein.
Ja, wir haben drei Mann in 16 Punkten. Das ist doch ein Traum. Und als ich das letzte Woche im Podcast gesagt habe, da habe ich ja hinterher selber zu mir gesagt, alles klar, Mielke, da hast du dir wieder ein schönes Eigentor geliefert. Aber mal ganz kurz zu René Rast. Du hast die Äbte angesprochen gerade, Timo. Matthias hat die starke Performance traditionell von René Rast in der Schlussphase. Ich sag nur Ekström gegen Rast in Hockenheim. Na, angesprochen.
Ja, da war ja Jamie Green, du bist im Jahr 2017, da war ja ein gewisser Jamie Green noch bis zum letzten Rennen mit dabei.
Ja, aber trotzdem, was mich jetzt am Wochenende am meisten beeindruckt hat, mal abgesehen von den 18 Sekunden und auch dem zweiten Rennen, was mich am meisten beeindruckt hat, René Rast steht in der Startaufstellung. Da löschen irgendwelche Menschen, Matthias weiß da mehr zu, irgendein Brand an seinem Auto. Erzähl die Geschichte,
genau. Ich stand genau daneben. René kommt an, steigt aus, wir flachsen noch. Ich sag, was war denn bei dir gerade? Du hast so lange noch auf dein Lenkrad gezeigt und hast mit einem Mechaniker gesprochen. Was war denn da los? Also noch ohne Kamera, ne? Sagt er, ja, irgendwie komisch, hat irgendwie hochgetourt und dann irgendwie war irgendwie merkwürdig. Er steigt aus, auf einmal heißt es Rauch, Rauch, Feuer, Feuer. So, dann haben die Motorhaube abgenommen. Chefmechaniker Andreas Rudolf, ne, zack, kommt dran, alle Motorhaube ab und es fängt an zu brennen. Also an der Airbox, das ist dieser Lufteinlass, dieser große, den man da sehen kann, hat es gebrannt. Die Flammen kamen so ein bisschen von der Seite und dann haben sie zuerst eine Volvic-Flasche genommen mit Wasser. Dann haben sie da ganz vorsichtig so Wasser drüber geträufelt, hat nicht gereicht. Dann mit dem Lappen geschlagen die ganze Zeit, dann wieder mehr Wasser. Dann kamen die ersten Feuerlöscher, dann kam die Feuerwehr auf einmal angefahren, so ein kleiner Feuerwehrwagen von Zolder von der Strecke. Dann waren und ich immer mit Münch, ich sage, ey, lasst uns hier drauf gehen, das ist irre, was hier gerade abgeht. Renés Auto brennt. So, ja, wir kommen gleich. Und dann sagt Andreas, ich brauche eine Lampe. Dann habe ich ihm mein Handy gegeben. Dann hat er mit meinem Handy, mit der Taschenlampe angefangen, darin rumzuleuchten, bis der nächste, nach 20 Sekunden, eine richtige Taschenlampe endlich hatte. Also das Feuer war dann relativ schnell aus. Es hat ein paar 30, 40 Sekunden gedauert, dann war das Feuer aus. Und dann war natürlich klar, okay, also dieses Auto wird unter gar keinen Umständen mehr fahren. Du, und dann haben die aber angefangen, wie die Ameisen. Da auf einmal, da flog ein Schraubenschlüssel nach dem anderen und bam und bumm. Und am Ende war es wohl eine Verpuffung in der Airbox. Ich habe mir das erklären lassen. Es ist ein bisschen Sprit- und Ölgemisch, Rest irgendwie in die Airbox reingedrückt. Und das ist eben da so heiß wohl. Und dann kann das eben Feuer fangen. Passiert höchst selten. Ist aber jetzt nichts, wo man sagt, ach du Himmel. Die große Angst war nur, halten die Dichtungen, hält das Gummi drumherum und so weiter, die Schläuche, die da sind, hat da irgendetwas von abgekriegt. Da hat nichts etwas von abgekriegt, wie wir ja gefühlt nach zwei Runden im Rennen dann schon gesehen haben. Aber es war natürlich echt eine richtig heftige Schrecksekunde.
Naja, so richtig gesehen haben wir es eigentlich schon mit diesem Granatenstart. Und wir erinnern uns ja noch an diesen Fabelstart von Nico Müller neulich, als er da unglaublich gut weggekommen ist. Ja. Der von René, weil der stand ja auch noch auf der Schattenseite, auf der feuchten Seite, der von René gegen Sheldon van der Linde und Timo Glock, war für mich mit der beste Start in dieser Saison, weil er auch noch zwischen den beiden durch musste. Ja, und dann ist das natürlich ein Traum. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wie cool muss ich eigentlich sein als Rennfahrer? Da stehst du da, dein Auto brennt, kein Mensch kann dir sagen, ob das irgendein Performanceverlust ist oder nicht. Und dann legst du als allererstes erstmal so einen Start hin. Und wir wissen ja auch René Rast hat schon mal ein Auto abgewürgt, ne? Also ja, diese mentale Komponente von René Rast, die hat mich gestern sehr beeindruckt.
Ja, ich meine, dass er ein cooler Hund ist und dass er weiß mittlerweile, wie es funktioniert oder dass er es weiß, hat er schon mehrfach bewiesen. Aber da kann ich euch aus Rennfahrersicht auch sagen, es ist gar nicht so brutal beeinflussend, weil du bist eh in deinem Tunnel, du hast nur deine Abläufe in der Hand und das, was drumherum passiert, haben andere in der Hand. Da kannst du eh nichts dran ändern. Natürlich kriegst du es mit, natürlich beschäftigst dich in dem ersten Moment, was für einen Einfluss hat das. Aber sobald das Ding wieder zusammengesteckt wird, bist du wieder in deinem Tunnel und fährst dein Programm ab. Also es fühlt sich natürlich von außen so brutal an, so unfassbar. Und wenn man vielleicht ein Sensibelchen ist, dann mag einen das ein bisschen beschäftigen. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie eine Situation, dass ein Teamkollege von dir einen starken Unfall hat, Rennabbruch etc. Ist die Frage, wie stark beeinflusst dich sowas bei einem Rennabbruch? Das geht so lange, bis das Auto wieder an ist und bis du wieder in deinem Tunnel bist. Das kann ich euch so sagen, weil dann ist plötzlich der Rennfahrer wieder Rennfahrer und dann denkt er nicht mehr über das Drumherum nach, sondern über seinen Job. Und da sitzt er wieder 100% in seinem Tunnel und dann laufen die Automatismen ab und dann ist irgendwie wieder alles, wie wenn es normal wäre.
Ja, und die Kiste lief und jetzt sage ich noch was dazu. Die Abt-Audis liefen nicht, haben wir gerade festgestellt. Nehmen wir mal so hin. So, ja. Und wo sind wir nächstes Wochenende? Wir sind schon wieder in Zolder. Ja, und die bei Rosberg, also René Rast, die wissen natürlich ganz genau, dass sie diese beiden Siege eingefahren haben. Also, ich muss mir die Frage, glaube ich, nicht stellen, wer von den dreien oder wer von den Teams Rosberg und Abt besser geschlafen hat gestern Abend.
Also ich sag mal, wenn es trocken, Entschuldigung, Matthias, aber wenn es trocken geblieben wäre, wie es im freien Training war, dann glaube ich, hätte es vielleicht auch anders aussehen können, weil da war ein Robin frei ins Benchmark, ne, im freien Training.
Aber nur auf eine schnelle Runde, was den Long Run anging, auch nicht so.
Ja, okay, das weißt du besser als ich in dem Fall, aber ich glaube, die werden sich alles wünschen, nur keine feuchte Strecke fürs kommende Wochenende, weil ich sag mal, für trocken haben sie vielleicht eine Antwort, aber für so halb nass, halb trocken auf keinen Fall. Fakt ist natürlich, dass es im Audi Lager ein Auto gibt, was es kann, und die 38 Sekunden auf dem besten BMW von René Rast am Samstag waren unglaublich beeindruckend und eine richtige Schelle für BMW, und der Sonntag war ja auch nicht so viel besser, also von daher bin ich gespannt, wer welche Antworten mitbringt, aber Fakt ist, es gibt einen, der geht mit großer, geschwollener Brust dahin, das ist Team Rosberg und René, und die anderen haben viele Fragezeichen.
Haben viele Fragezeichen, in der Tat, und die Wetteraussichten sind jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie 25 Grad und Sonne erwarten für Zolder am nächsten Wochenende, insofern könnte ich...
Die hab ich in Barcelona. Die
hast du in Barcelona, genau, das wünschen wir dir. Das wünsche ich. Also, ich würde gerne mal zu meinem Top ganz kurz kommen, wir können das ja auch so ein bisschen wild machen, weil du das gerade auch schon angesprochen hast, die Performance von BMW. Ich habe jetzt nicht BMW als Top, keine Sorge. Aber ich habe als Top, weil ich mich wirklich für ihn gefreut habe, Timo Glock. Ich habe mich so gefreut, dass Timo Glock dieses Qualifying am Wochenende so ein bisschen mitbestimmt hat. Nämlich zum einen die erste Pole-Position für ihn gefühlt seit 2 Jahren. Eddie, du hast die Statistiken besser drauf, aber es muss das Jahr 2018 zu Beginn irgendwann gewesen sein, als Timo auf Pole das letzte Mal war. Und dann eben die ersten Qualifying-Punkte für BMW in dieser Saison überhaupt am Samstag mit P2 und dann am Sonntag die Pole. Deswegen ist Timo Glock mein Top of the Weekend. Auch wenn er im Rennen dann hinterher Pech hatte, ich fand trotzdem überragend, wie der dann wieder noch nach vorne gefahren ist. Ganz klar mein Top des Wochenendes, wenn er auch mit der ganz großen Spitze da vorne nichts zu tun hat. Aber er hat mal so einen kleinen Nadelstich gesetzt. Insofern, ich fand's geil.
Weißt du, was noch schlimmer klingt? Welche Zahl für BMW als die Zahlen, die du gerade genannt hast? Die Zahl, dass das nämlich die erste Nicht-Audi-Pole seit 20 Rennen war. Die tut weh.
Ja, die tut weh. Eddie, dann sag doch mal schnell deinen Top, dann hauen wir das mal gerade raus.
Ich habe zwei Tops, die passen nur im Moment thematisch noch nicht so richtig.
Ja, mein Top passt auch nicht.
Also meine beiden Tops haben eins gemeinsam. Sie sind beide aussortiert worden, obwohl sie aus meiner Sicht Weltklasse-Rennfahrer sind. Und sie sind beide am Wochenende Achter geworden. Wisst ihr, wen ich meine?
Ja, klar. Mr. Hulk Hülkenberg in der Formel 1 auf jeden Fall.
Richtig. Und der andere ist Stefan Bradl in der MotoGP, der nicht mal eben ohne irgendein Regenkilometer vorher dann in diesem wirklich turbulenten MotoGP-Rennen auf Platz 8 fährt, von Startplatz 21 übrigens, weil der ist erst am Freitagmorgen um 1.30 Uhr aus Estoril angereist, wo er nämlich, nicht aus Estoril, sondern aus Portimao angereist, weil er da nämlich 2 Tage MotoGP für Honda testen musste. Das war so spät und war denen dann zu gefährlich. Und die einzig freie Trainingssitzung in der MotoGP im Nassen wäre die am Freitagmorgen gewesen. Da haben aber die Bosse gesagt, pass auf, du bist jetzt 2 Tage da in Portimao gefahren, bist erst um 1:30 im Bett gewesen, das lassen wir mal mit dem freien Training hier im Regen. Ja, und dann regnet es zum Rennen wieder und dann fährt Stefan Bradl, und das hat mich ungemein gefreut, auf P8. Ja, und genauso Nico Hülkenberg. Ich meine, kriegst irgendwie in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Anruf, denkst im ersten Moment, das ist irgendwie versteckte Kamera oder 1. April, du musst kommen, du musst fahren, unser Fahrer hat was Falsches gegessen. Ja, und dann kommt er da an. Ich meine, gut, die anderen sind am Freitag auch nicht gefahren, aber trotzdem, der Nico ist natürlich eigentlich raus, der ist nicht so in diesem Testprogramm drin. Ja, und dann wird der Achter für mich sensationell. In beiden Fällen.
In beiden Fällen der Hammer auf jeden Fall. Aber wir kommen dann vielleicht nochmal zur DTM zurück, weil da hätte ich nämlich meinen Flop des Wochenendes.
Sag doch erstmal deinen Top, den wissen wir noch nicht.
Ja, den hast du ja gerade mitbeantwortet. Also für mich war definitiv Nico Hülkenberg, mein Top des Wochenendes, weil mit einem Anruf im Café sitzend bei Latte Macchiato und Co. Hast du mal schnell Zeit, vorbeikommen, sich in so einen Kübel zu setzen und mal Achter zu werden, ist mal eine richtig geile Nummer auf jeden Fall. Da habe ich mich riesig gefreut. Ich könnte natürlich auch noch sagen, ein Ricciardo, der sein erstes Renault-Podium geholt hat, seit 2,5 Jahren zum ersten Mal überhaupt wieder auf dem Podium steht.
Renault bockstark am Nürburgring, ne?
Ganz genau. Richtig geile Nummer und ich bin ja auch Ricciardo-Fan, muss ich sagen. Ich finde einen unglaublich coolen, geilen Typen. Habe mich mega gefreut für ihn. Von daher war das auch ein geiles Podium. Ricciardo auf dem Podium als Renault-Fahrer. Verstappen mit der schnellsten Rennrunde, der allerletzten Rennrunde. Hamilton die Zeit weggenommen, die in einen Punkt für die schnellste Runde. Und Hamilton gewinnt und stellt einen Schumacher-Rekord ein. Wow, also Gänsehaut pur. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, über das Thema Formel 1. Aber das war mein Top des Wochenendes. Und zurück zur DTM. Mein Flop des Wochenendes war die Fehlentscheidung, das Versagen vom Team Abt mit der Entscheidung an Nico Müller, ihn nicht in die Box zu rufen.
Ja, ich nehme mir da, um den Flop auch gleich zu beantworten, ich nehme mir da wieder die Freiheit, 2 zu nominieren. Mein Flop des Wochenendes, ich muss es leider sagen, Robin Freins, das darf ihm nicht passieren, nicht in seiner Position in der Meisterschaft. Da muss er ein bisschen langsamer machen. Das darf ihm nicht passieren, dass er da in die Leitplanke knallt. Und der andere Flop hat ebenfalls mit MotoGP zu tun. Valentino Rossis dritte Rennen in Folge in der zweiten Kurve gestürzt. Okay, das sind meine beiden Flops des Wochenendes. Jetzt bin ich
also auf Matthias gespannt. Der Flop ist Robin Freins. Bin ich bei dir. Darf nicht passieren. Punkt, Ende aus.
Oh, wir sind mal einer Meinung.
Das ist mal was ganz 100%. Neues. Und zwar 100. Ja, ey, komm, ich bitte dich. Wie oft waren wir schon einer Meinung? Aber 100%ig. Kann es auch, wenn man auf Robin Freins jetzt blickt, keine zwei Meinungen geben. Aber wir sind uns einig. Der wird zurückkommen und ich persönlich wünsche mir, dass wir einen Dreikampf in Hockenheim erleben werden. Also Robin Freins mit starken Qualifyings und dann hoffentlich endlich wieder starken Rennauftritten und dann, oder endlich, was endlich wieder, waren halt jetzt zwei nicht so, und dann sehen wir hoffentlich in Hockenheim diesen Mega-Dreikampf, wie wir es ja übrigens 2017 damals mit Jamie Green, René Rast und einem gewissen Matthias Ekström hatten.
Nur um das nochmal ganz blöd zu sagen, wie ich es auch schon letzten Montag prognostiziert habe, ne, in unserem Podcast. Nur um das nochmal einzuwerfen in die Runde.
Stimmt,
absolut. Jetzt sage ich noch was dazu. Im Moment trennen die drei Herrschaften 16 Punkte. Ich setze noch einen drauf. Das wird bis Hockenheim noch enger, weil nächstes Wochenende werden die schön performen, so wie man das von denen erwartet. Und dann rücken sie noch näher zusammen. Und dann wird es noch spannender für Hockenheim. Und dann guckt uns Hitchcock von oben zu und schreibt runter, die DTM ist das Geilste.
Absolut. Absolut. Und die geht weiter. Übrigens Gerhard Berger, mit dem habe ich auch ein Interview, der hat wirklich einen klaren Plan und es gibt natürlich noch keine konkreten Dinge, die er nennen kann, aber eine Sache vielleicht, das Interview gibt es übrigens auf ran.de, könnt ihr euch mal angucken, die denken tatsächlich, das hat natürlich mit den Kupplungen zu tun, sie denken tatsächlich darüber nach, eben keinen stehenden Start im kommenden Jahr zu haben bei der DTM, sondern den Indy-Start zu machen. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee, die sie jetzt gerade haben. Ich habe zu ihm auch gesagt, das kannst du doch nicht machen, der stehende Start ist doch das Geilste und so, ja, aber und so. Also da geht es vor allem, Timo, du kannst das technisch besser erklären, um die Kupplung, soll aber jetzt gar nicht unser ganz, ganz großes Thema sein. Ne?
Ja, aber ganz im Ernst, wenn wir mal angenommen 24 Autos unterschiedlichster Hersteller haben,
korrekt.
Sorry, dann ist es mir als DTM-Fan zu Hause auf dem Sofa oder in der Kommentatorenkabine oder wo auch immer völlig Latte, ob die stehen beim Start oder ob die fliegend losfahren. Hauptsache, es gibt Motorsport. Hauptsache, es gibt Spektakel. Und Hauptsache, die Plattform lebt weiter.
Und Hauptsache, es gibt Kontaktsport. Nee, ich bin ja natürlich bei euch, völlig klar. Trotzdem, ich persönlich bin immer Fan des stehenden Starts. Immer. Aber.
Ja. Definitiv. Ist mit Sicherheit mehr Challenge auch für den Fahrer. Für den Fahrer wird es einfacher, weil der fährt quasi beim rollenden oder fliegenden Start, wie auch immer man den nennt, quasi so ein bisschen gegen die Bremse, steht auf dem Gas und dann gibt es einfach nur die Reaktionszeit vom Losfahren. Da gibt es kein Kupplungsspiel, da gibt es kein Vorspannen, da gibt es keine Reaktionszeit im großen Sinne, also keine so brutal durchdrehenden Räder. Also von daher ist das schon einfacher für die Fahrerseite, aber wie du sagst, Eddie, Hauptsache, es gibt geilen Sport. Absolut. Und wenn die natürlich schön dicht und eng in Turn 1 zusammen sind, weil sie natürlich fliegend alle mit wenig Geschwindigkeitsunterschied auf Turn 1 zufliegen, dann wird das auch geil.
Eben. So, wollen wir Formel 1 machen?
Ja, hau rein.
Einmal Formel 1. Ja, du, also für mich die Szene des Wochenendes war natürlich jetzt neben Nico Hülkenberg vor allem das Thema Lewis Hamilton und der Schumacher-Rekord mit 91 Siegen und die Szene danach, als Mick ihm diesen Helm von Michael geschenkt hat. Das ist das sind ja so Momente, da ich bin da ja auch so ein weiches Herz und ein Motorsport-Romantiker, wie ihr wisst, da und Sabine Kehm, die mit diesem Helm da ankam. Also die Managerin von Mick halt und früher von Michael, wirklich sensationelle, schöne, tolle Geste. Ich hatte Pipi in den Augen und ich glaube, ein Lewis Hamilton, ein Mann, der alles in seinem Leben erreicht hat, alles. Der war sogar mit Nicole Scherzinger zusammen. Alles. Das, glaube ich, für ihn war ein Wahnsinn.
Ja, definitiv. Ja, das also, hat man sogar auch gemerkt, finde ich. Ne? Also ich habe es mir gestern auch angeguckt. Und wenn der Lewis da so reagiert und wie er dann auch drauf reagiert hat, gibt es ja auch diverse Tweets von ihm und diverse Posts von ihm. Super. Ich bin sowieso Lewis Hamilton-Fan, aber da hat er nochmal seine menschliche Größe, seine Komponente, die er da eben halt auch immer einbringt, nochmal zeigen können. Der hat sich wirklich gefreut und hat das der Welt auch gezeigt. Und wer immer die Idee hatte im Hause Schumacher, Chapeau, geile Idee, gute Nummer.
Ja, also wie du sagst gerade, Matthias, also auch mir ging es so emotional und wir sind ja alle schon im Alter, wo wir all diese dominanten Rennen von einem Michael Schumacher miterleben durften. Absolut, und konnten. Und dann die Geschichte mitzuerleben, zu sehen, zu spüren und dann genau der Moment, dass sein Sohn eben einen Helm von ihm dann dem überreicht, der gerade den Rekord einstellt von seinem Vater. Also mehr Emotionen und Gänsehaut kann man, glaube ich, nicht haben. Und wie du sagst, Eddie, wie Lewis reagiert hat, war Wahnsinn. Also ihm haben so ein bisschen die Worte gefehlt. Er hat so ein bisschen nach Worten auch gerungen in meinen Augen, wie ich es wahrgenommen habe. Weil da hast du wirklich den Mensch gesehen, Lewis Hamilton, wie er in dem Moment Emotionen in sich aufsprühen lassen hat, aber die überhaupt nicht verarbeitet bekommen hat. Und das zeigt einfach, dass es auch nicht nur ein Top-Rennfahrer ist, sondern auch noch ein unglaublich toller Mensch.
Ja und vor allen Dingen zeigt das auch, ne, auch was er gepostet hat und so, das zeigt auch, dass er genau weiß, was Michael Schumacher geleistet hat. Ne? Und das hat er damit auch nochmal dokumentiert. Überragende Szene, wobei der Mick tat...
Ja, das sagt er ja auch.
Genau,
ne?
Das hat er gesagt. Der Mick tat mir am Freitag natürlich leid. Ne? Da hatte ich ein bisschen Zeit zwischen den freien Trainings. Oh. Gut, auf der anderen Seite... Ich glaube, dass der Mick, und das hat mich dann wiederum beeindruckt, am coolsten mit umgegangen ist, weil der kennt die Eifel. Dem war völlig klar, wenn wir Mitte Oktober irgendwie am Nürburgring auftauchen, dann kann das mit dem Nebel schon mal passieren. Also ich finde, er hat sehr cool gewirkt in allen Szenen, die man da sehen konnte. Trotzdem tat er mir natürlich leid, weil was müsste das für den Jungen für ein Erlebnis gewesen sein? Ich hoffe, er erlebt es nochmal, durch das Schumacher S zu fahren mit einem Formel-1-Auto. Okay, ja, Eddie, hat am Freitag nicht geklappt, aber die Chance kommt schon.
Eddie, ich wollte gerade sagen, also das ist ja nur eine Formsache. Das ist ja nur eine reine Formsache, wann Mick Schumacher durch das Schumacher S fahren wird, in der Hoffnung, dass die Formel 1 sich dann in Zukunft entscheiden wird, weiter am Nürburgring zu fahren. Also, dass er Formel 1 fahren wird, ich glaube, damit sind wir alle klar und da sind wir uns auch alle einig. Die Frage ist dann, wo? Ich glaube schon, dass er im nächsten Jahr fahren wird. Die Zeichen stehen ja so völlig klar. Für die deutschen Motorsportfans kann man nur hoffen, dass es eben am Nürburgring weitergeht. Ich fand das überragende Bilder. Ich finde, der Nürburgring hat sich ganz, ganz toll präsentiert. Es war Werbung auch für die Strecken in Deutschland. Die ganze Welt hat endlich mal wieder auf den Nürburgring geguckt. Ich glaube, 2013 war der letzte.
2013 war der letzte am Nürburgring. Das musst du dir mal überlegen. 2013.
Toll.
Wir haben 2020.
Wahnsinn. Das haben sie gut hingestellt da am Wochenende, wirklich.
Auch dieses Corona-Konzept, so blöd sich das anhört, aber habt ihr mal auf die Tribünen bewusst geguckt? Ja, auf der Tribüne, da waren immer Dreier-Vierer-Päckchen und die gleichen Abstände unter allen, die da gesessen sind. Aber das war wirklich perfekt organisiert, wo ich sage, Chapeau dafür, so funktioniert in der schwierigen Zeit, die wir auch haben, Motorsport tatsächlich, wenn sich alle an die Regeln halten.
Und dann übrigens ein wirklich überragender, jetzt ist mein Akku wieder leer.
Ich muss schon wieder lachen, da steht schon wieder Matthias Akku ist leer.
Ich
reiche
mir gerade mein Handy an, Matthias Telefonakku ist fast leer.
Ich wollte nur sagen, ein überragender Lewis Hamilton, der sportlich eben natürlich sensationell da unterwegs war. Ich muss ein Kabel suchen, warte.
Such du mal ein Kabel, ich rede mal mit Timo ein bisschen über MotoGP, weil jetzt haben wir uns gerade schon so gefreut, Timo, über die 16 Punkte da in der DTM, ne? Ey, aber MotoGP, Fabio Quartararo, der ist übrigens noch hinter Stefan Bradl ins Ziel gekommen, weil der Stefan ihn noch überholt hat. Der hat 115 Punkte, Johann Mir hat 105, Andrea Dovizioso 97 und Maverick Vinales 96. Auch völlig irre, ne? Und wenn man sich dann überlegt, dass dann auf einmal Danilo Petrucci aus dem Nichts das Rennen in Le Mans gewinnt, Wahnsinn.
Ja, klär du mich doch mal auf, was ich nicht mitbekommen habe, nachdem Quartararo ja vorne stand, wo ist denn der geblieben, dass er so nach hinten durchgereicht wurde, einfach zu langsam gewesen oder ist er im Kies gewesen oder was da passiert?
Ja, da gab es ja so viele Zwischenfälle und das ging ja schon los, also der Teamkollege von Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, dessen Rennen war im Grunde genommen schon ruiniert, als sein großer Mentor und Förderer Valentino Rossi in Kurve 2 gestürzt ist. Da mussten ein paar dann off-track gehen, ja, und Fakt ist einfach, dass die Herrschaften bei Petronas und überhaupt bei Yamaha, sonst wäre ja nicht auch, also nicht nur Fabio Quartararo war ja hinter dem achten Stefan Bradl, sondern auch Maverick Vinales. Die Yamaha-Performance bei nasser Strecke, die stimmte einfach nicht. Das weiß man auch schon seit längerem. Erstens ist Danilo Petrucci ein Regengott. Der ist immer schnell, wenn es nass ist. Bisschen schade war, dass Jack Miller mit Defekt ausgefallen ist. Dem ist der Motor kaputt gegangen. Der hätte dann nämlich auch noch vorne mitgegeicht. Aber so ein unfassbares Rennen. Alex Marquez, der kleine Bruder von Marc Marquez, das erste Mal auf dem Podest in der MotoGP. Hat er auch so ein bisschen von der Testarbeit von Stefan Bradl profitiert. Und,
ja, das war also, überhaupt das erste Honda-Podium dieses Jahr. Die hatten noch gar kein Podium. Unfassbar, der steht immer in der letzten Reihe, Alex Marquez. Und jetzt plötzlich fährt der aufs Podium, nachdem sein Bruder ja fehlt.
Ja, und Stefan Bradl dann auch noch auf 8, also unglaublich. Es ist übrigens immer noch nicht klar, wie das Ganze aussieht am nächsten Wochenende. Da sind die schon wieder im Motorland Aragon. Mal gucken, also man hat sich noch nicht geäußert, ob Marc Marquez sein Comeback gibt, ob er fit ist oder ob wieder Stefan Bradl drauf sitzt, weiß man
übrigens,
noch nicht.
Übrigens, Marc Marquez, ich habe das auch gelesen, Marc Marquez, also wie lange ist das jetzt her mit dem, 2 Monate?
Im Arm.
August?
Nee, länger.
Nee. Wir haben Anfang August mit unserem Podcast angefangen, Leute, da haben wir darüber gesprochen, dass Marc Marquez,
ja. Na gut, dann war es so Anfang August. Ne? Ja, also Ende Juli, glaube ich.
Ja, Ende Juli war der Unfall, das ist ja gut 3 Monate, Ende Juli, Ende Oktober, klar, und wir wissen alle, dass die verrückt sind, da, oder jetzt sagen wir Mitte Oktober, okay, das ist wahrscheinlich schon realistisch, dass er da möglicherweise nächste Woche wieder auf dem Bike sitzt, ne?
Das ist durchaus möglich. Also der trainiert, hat aber durch den Vorfall, der eigentliche Vorfall war ja nicht unbedingt der Unfall, der gebrochene Oberarm, die Platte, die dann rein operiert worden ist, sondern der eigentliche Vorfall war ja dann, dass er dann so hart körperlich im Gym oder wo auch immer trainiert hat, dass er die Platte verbogen hat, dass er die Platte kaputt gemacht hat, dass sie die wieder rausnehmen mussten und ihm nochmal eine einsetzen mussten, wo dann sogar der behandelnde Arzt gesagt hat, also lieber Marc Marquez, du hast sie nicht alle, jetzt müssen wir dich mal aus dem Verkehr ziehen. Das hat dann auch das Team gemacht.
Zu Recht.
Genau. Mal gucken. Weiß man nicht. Also er wird sich jetzt, er hat ja natürlich keine WM-Chancen mehr. Gucken wir mal.
Aber geil ist ja auch in Sachen Meisterschaft, das ist ja so chaotisch gefühlt, also von außen betrachtet in der MotoGP, dass Quartararo mit Platz 9 seine Meisterschaftsführung um 2 Punkte ausbaut. Also das ist ja auch sehr untypisch. Also,
ja, weil wir so viele verschiedene Sieger jetzt schon hatten in dieser Saison.
7 oder 8? Wie viel verschiedene gab es?
7. Mit Miguel Oliveira, mit Binder. Also ist ja unglaublich, ne?
Aber
also,
was da passiert. Ich sag dir mal eins, das ist doch das Geilste eigentlich. Also das würden wir uns für die Formel 1 wünschen. Das würden wir uns für die Formel 1 wünschen. Das würden wir uns für
da ist er wieder.
Nee, ich bin wieder da. Ich bin da, Jungs. Wir würden uns das Anruf. War gerade ein Anruf auch aus dem Hause Pro7Sat1. Ich habe ihn weggedrückt.
Ich habe meinen Schwiegervater gerade weggedrückt.
Bei dir das
ja. Politisch, was jetzt besser ist, weiß ich nicht.
Seht ihr, mich ruft gar keiner mehr an, ich muss keinen wegdrücken.
Leute, ihr müsst wissen, wir telefonieren via FaceTime hier miteinander und dann kann es eben sein, dass da schon mal jemand anruft. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, und das würde ich mir für die DTM, ja gut, da haben wir jetzt hoffentlich diesen Dreikampf, aber das war ja in der DTM auch schon mal anders, weißt du, dass du, jetzt haben wir dieses Jahr einen sehr dominanten Nico Müller gehabt, wir haben letztes Jahr einen sehr dominanten René Rast gehabt, bei Nico geht es jetzt gerade so ein bisschen runter, mal gucken, die anderen sind in Schlagdistanz, aber ich finde das ja geil. Also wenn es so hin und her geht und jeder kann irgendwie gefühlt gewinnen, das ist doch für den Fan, das ist doch das Beste mit Abstand.
Hinten kackt die Ente, das ist ja das Allergeilste. Und also denkt an meine Worte, wir werden 3 mögliche Meister haben, wenn wir Hockenheim anreisen. Hoffentlich mit ein paar Fans, denn
also da der sicherste noch mal Meister, recht. Da sind wir uns, wenn wir unsere 3 Themen des heutigen Tages nehmen, der sicherste Meister lautet Lewis Hamilton.
Ja, das ist klar.
Also, ja. Und bei allem anderen
wissen wir nicht. Nee, kann man ja auch nicht. Ich dachte, du lässt dich nochmal zu so einem Tipp. Ich meine, letzte Woche warst du dir viel sicherer.
Ja, Moment. Also klar, ich bin weiter bei Robin. Ich habe Robin Freins, ich habe ihm das gesteckt. Ich habe ihm gesagt, du, wir haben hier einen Podcast. Also jetzt habe ich ihm eben oft gesagt, ne? Nicht im Fernsehen. Also ich habe gesagt, du, wir haben hier einen Podcast und so. Und ich habe mit Eddie gestritten und der hat gesagt, ich habe keine Ahnung und so. Ich glaube, du bist unser Meisterschaftsfavorit. Und da hat er gesagt, ey, cool, thank you. Sagt er, du, pass auf, ich sag dir eins. Ich habe eine Meisterschaft noch nie auf Platz 2 beendet. Und dann habe ich das Nico gesagt, im Fernsehen dann. Und dann sagt, Antwort von Nico war, nee, stimmt. Ja, ich glaube, ist mal Dritter geworden.
Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster. Genau. Ja, das war ja klar, dass es kommen musste.
Fakt ist aber, dass er eine outstandige DTM-Saison fährt, Robin Freins. Und der ist ja klar. Absolut noch in der Verlosung. Das sind 16 Voll. Punkte. Wie schnell das gehen kann, haben wir ja an ihm gesehen. Ne? Oder jetzt stell dir vor, bei René Rast, der kleine Brandt da, der hätte wirklich was am Auto zerstört, an der Performance. Dann wird das jetzt auch schon wieder anders aussehen. Also ich glaube, vor Prognosen sollte man sich dann hüten,
ich bleibe was bei Freins.
Die DTM also, geht. Ja, sag, dann bleib du mal bei Freins.
Und ihr?
Ich bei Müller.
Ja, und ich sag, die fahren durch 12 Punkte getrennt, also alle drei wohlgemerkt nach Hockenheim.
Sag doch mal, du bist alles keine Frau, ey. Sag
und,
doch einfach
und dann
mal
ist
Namen.
Alles offen. Ja. Ja, dann sag ich halt René Rast. Ist doch logisch. Ja. Das ist der Mann des Finales. Das ist ne,
auch noch ein guter nicht? Typ. Wenn man eine Frau etwas fragt, du kriegst eine Antwort, du mit Ja und Nein beantworten. Oder du kriegst eine Antwort, die kannst du 1,30 dir reinziehen.
Ja, aber Matthias, du kennst ja auch mein Reisegepäck, wenn ich zu DTM komme, oder?
Ich habe noch nie in deinen Koffer geguckt.
Nee, aber du weißt ja, dass ich immer am meisten Klamotten
bei der ist so groß, dass der braucht dann immer extra Übergewicht, also, Sperrgepäck.
Vielleicht ist da die weibliche Seite eine Komponente.
Ich möchte alle Frauen grüßen, die uns hören. Es gibt einige Ladies da draußen, die unseren Podcast sehr gerne, liebe Ladies, wir wollen jetzt hier keine Macho-Sprüche und Altherrenwitze machen, sorry dafür.
Da hast du doch mit angefangen.
Ich weiß, deshalb entschuldige ich mich auch als Erster.
Ja, aber ob das jetzt noch zieht, weiß ich nicht. Ne? Also ich packe wie eine Frau und ich antworte auch wie eine Frau.
Und du siehst so gut aus wie eine Frau, mein Freund.
Fast so aus wie eine Frau.
Ich habe mich gestern im Real Life gesehen. Also mit der Sophie, mit der Maske muss ich nochmal sprechen, aber das geht dann eher in Richtung Stuckateur arbeiten.
Also wo wir gerade bei was Lustigem sind, ich muss euch einmal schnell eine Anekdote von heute Morgen erzählen. Ich auf dem Weg zu meiner Firma kriege ich plötzlich einen Anruf. Chef, ich habe ein Problem. Sag ich, warum, was ist los? Ich stehe. Sag ich, was du stehst? Ich stehe auf der Landstraße, 2 Kilometer vor der Firma. Ich habe keinen Diesel mehr im Auto. Kannst du mich irgendwie abholen, beziehungsweise kannst du mir einen Diesel bringen? Sag ich, was ist denn mit dir los? Kannst du nicht auf die Tankuhr gucken? Doch. Weißt du, was mir passiert ist? Ich hatte den Podcast nicht fertig gehört, den letzten, hab den angehört, ich war so vertieft, ich habe die Tankuhr zu Hause, 32 Kilometer Reichweite, es stand drauf, ich fahr los und hab vor lauter Zuhören nicht gecheckt, dass ich auf die Tankstelle hätte fahren müssen und bleib mit Dieselmangel auf der Landstraße liegen und bleib stehen. Unser Kevin Strohschenk, ihr kennt ihn beide tatsächlich, und hat aufgrund von, ich habe geträumt im Podcast, habe euch zugehört, einfach die Tankstelle vergessen und vergessen abzufahren. Ja, habe ich heute Morgen einmal Benzin gebracht, einmal Diesel.
Ja, Moment mal, aber sag mal, wenn man Diesel leer fährt, dann ist das doch mit Nachtanken nicht so eben mal so erledigt, oder? Da muss man doch noch...
Ja, den müsst ihr entlüften, Den musst ihr entlüften tatsächlich, weil wenn der Luft zieht, ist es richtig unangenehm, aber tatsächlich bei dem Auto konnte man es manuell entlüften, Gott sei Dank, mit einem bisschen Orgeln dazu und 10 Liter Diesel nachkippen, sind wir dann tatsächlich dazu gekommen, das Auto wieder von der Landstraße zu entfernen und die ganzen netten Truckfahrer, hupenden Menschen, die morgens um 7.30 Uhr dem Kevin dann Grüße geschickt haben, dann auch wieder zu beruhigen.
Gibt das bei Lakeside Performance eigentlich Honorarabzug, so eine Performance?
Eigentlich eine gute Idee. Also was wir haben für jeden Fail, den man am Tag baut, muss jeder immer 15 Euro in die Kaffeekasse schmeißen und in der Hoffnung, dass das genug ist, gibt das am Ende des Jahres einen Ausflug irgendwohin, je nachdem, für was das Geld reicht.
Ja, nach Schweden zum Driften. Der kann ja uns dann bezahlen.
Ja, zum Beispiel. Ich meine, euch beiden erwarte ich ja auch noch in Schweden. Also ich habe gerade die neuen Autos geschickt bekommen. Es ist gerade wieder ein neues Auto angekommen. Die Bilder zumindest habe ich gerade gesehen. Also ja, ich warte auf euch.
Ja, Mattes, was hältst du von dem Vorschlag, wenn der Strohschenk mit seinen Penalties uns nach Schweden finanziert? So eine gute Idee, oder?
Das ist Weltklasse. Aber wo ist es denn unser Herr Mattes? Da ist er. Jetzt ist er wieder da.
Der kämpft, glaube ich, mit seinem Strom.
Ja. Was ist denn da los? Hast du gehört, was dein lieber Kollege gesagt hat?
Aber ich höre euch ja zu und ich höre also genau, was alles Sache ist und ich höre Lakeside und ich höre neue Autos und ich bin also voll am Start und habe alles irgendwie mitbekommen. Und ich habe halt gerade hier meinen Kumpel hier gerade an meiner Seite, meinen lieben Sohn, der mir immer irgendwas ins Ohr flüstert, gerade während wir diesen Podcast aufzeichnen. Und da ist der Papa mal kurz hier am Start. Das ist die ganze Geschichte meiner kurzen Abwesenheit. Und er hat jetzt dreimal schon gefragt, wann ist eigentlich der Podcast zu Ende? Könnt ihr mir vorstellen, gleich. Der ein oder andere Zuhörer des heutigen Tages sagt, oh, wann
denkt
ist denn
das auch
der Podcast
schon
zu Ende mal? Ja,
ja, komm, da hat's, ja,
vor allem,
da
hat's Anregungen. So lange kann der Kevin gar nicht tanken, dass er das nächste Mal die Tankstelle kriegt, wenn er noch länger dauert.
Da hat es letzte Woche Anregung gegeben, dass wir länger machen müssen. Ne? Also das war nicht Kevins Strohschenk, weil der hat ja eh schon keinen Sprit mehr. Aber Timo, wir müssen mal über unsere Gesellschaft drüber nachdenken. Der eine bleibt morgens um 7 auf der Landstraße liegen, hat keinen Sprit mehr. Der andere ist, obwohl er mit uns zum Podcast aufnehmen, zur Podcastproduktion verabredet ist, auf einmal dann hier mit dem Warnsignal, Matthias, Akku ist leer. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, ich freue mich, dass ich nicht mehr der Technik-Legastheniker bin, sondern dass auch mal andere irgendwelche Fails einbauen. Also von daher.
Ihr könnt mir gleich mal eure Datei schicken. Dann müsst ihr das mal erstmal vernünftig, dann schneide ich hier wieder, dann sitze ich hier noch und so. Verstehst du?
Du bist ein Wahnsinnstyp.
So sieht es nämlich aus.
Sei du mal froh, dass die Leute da draußen dich gerade nicht sehen können. Weil wenn die dich sehen können, ist ja die Frage, wer die Flachzange ist. Schön bemalt im Gesicht, mit dem Junior ein bisschen Halloween vorgeprobt und du siehst richtig aus wie eine Tunte jetzt gerade. Ich
bin Dracula.
Ja, aber das Blut aus den Augen in dem Fall.
Zum Fürchten ist das nicht wirklich. Das ist eher zum Lachen. Also so ein richtiger Dracula macht einem ja Angst, aber das schaffst du nicht mit dem Outfit-Killer.
Sieht doch super aus, oder? In meinem Gesicht hier. Ich frage ihn gerade, aber guck mal, er macht hier Daumen hoch. Ist alles wunderbar.
So. Ja, gut.
Und ich muss mich einmal an der Stelle mal noch mal kurz seriös zu werden, bevor wir aufhören, bei allen da draußen bedanken und auch gleichzeitig entschuldigen. Die ganzen Fragen, Anregungen, die geschickt worden, haben wir immer noch nicht so wirklich beantwortet und nicht so richtig in unseren Podcast eingebaut. Lass uns das mal das nächste Mal irgendwie nochmal mitnehmen, dass wir nächste Woche mal ein paar Fragen und Antworten geben können, also Fragen reinnehmen in den Podcast von denen, die gekommen sind. Also gerne auch nochmal an Eddie Mielke oder auch Matthias Killing und mit an mich ein paar Fragen schicken. Die bauen wir nächste Woche einfach mit ein. Das muss doch erstmal funktionieren.
Ja, nächste Woche nehmen wir uns vor. Wir analysieren nächste Woche das DTM-Rennen ausführlich, dann sprechen wir über die MotoGP in Aragon.
Mhm. Über den Scheider in Barcelona.
Und
wir machen Fragen.
Montagabend lande ich, also da bin ich wieder da.
Nee, Montagabend können wir aufzeichnen. Ja, bist du früh genug zurück?
Ja.
Herrlich.
Ja, genau. Ich lande um 2 Uhr in München. Super. Alles gut.
Okay. Und wisst ihr was? Das waren jetzt 55 Minuten, aber ich könnte noch stundenlang mit euch plaudern. Mache ich aber jetzt nicht, weil so viele freie Tage habe ich auch nicht. Ich treffe mich jetzt noch mit meiner Frau.
Oh, wow. Candlelight-Dinner?
Nee, nix Candlelight-Dinner. Man darf ja hier in Bremen nicht mehr so richtig. Also gehen ja sowieso nur noch maximal 5 Personen. Wir treffen uns jetzt irgendwo, bei uns um die Ecke ist ein Käseladen, vorm Käseladen, trinken da draußen mit Abstand ein Gläschen Wein und ja.
Draußen? Was habt denn ihr für Temperaturen? Es gibt's ja gar nicht.
Dann geht ihr aber wieder ohne Abstand gemeinsam ins Bett. Das finde ich hervorragend. Sehr gut.
Naja, wir sind ja auch getestet.
Absolut.
Also, oder Wendler-Fan, kannst du ja auch so
machen, habe ich nicht gesagt. Vielen herzlichen Dank für eine großartige Nummer. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, nächste Woche fange ich mal an, während dieser Aufnahme noch Gin Tonic zu trinken. Ich glaube, dann wird's noch netter. Es macht einfach ganz, ganz großen Spaß und das Feedback, was wir bekommen von euch da draußen, das ist einfach immer wieder überragend. Vielen, vielen Dank dafür. Und nächste Woche geht's hier bei uns weiter.
So schaut's aus. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Tschüss, ciao, wenn euch und das Ganze hier gefallen hat.
Mettes, ja. Mach dir die lächerliche Schminke aus dem Gesicht.
Ja, ich mache jetzt die Schminke aus dem Gesicht, keine Sorge, ist jetzt gleich weg. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne einen Screenshot machen, also Screenshot vom Podcast, nicht von meinem Gesicht. Und bitte gerne vor allem auch weitersagen, dass es uns gibt. Und wenn ihr Bock auf eine 5-Sterne-Bewertung oder auch 4-Sterne-Bewertung für uns habt, würde uns das natürlich auch sehr freuen. Das hilft uns, diesen Podcast noch weiter bekannt zu machen. Das war's für heute. Run Racing, der Motorsport-Podcast. Nächste Woche geht's weiter. Und dann wissen wir noch mehr in Sachen DTM und diesem irren Meisterschaftsdreikampf. Bis dahin. Tschüss, ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.